Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, damit ein jeder empfange, was seinen Taten entspricht. 2. Korinther 5, Vers 10a. Löse mich, sieh mich an. Mit diesen Worten beginnt der 158. Spruch im ägyptischen Totenbuch. Im alten Ägypten erwarteten die Menschen, dass die Seele nach dem Tod vor ein Gericht in der Unterwelt kam. Die Vorstellung eines Gerichtsverfahrens vor einem himmlischen Richterstuhl ist nicht nur jüdisch-christliches Erbe. Viele Kulturen haben ähnliche Vorstellungen entwickelt. Mit der Angst vorm jüngsten Gericht haben viele Kirchen jahrhundertelang Menschen beeinflusst, sie gefügig gemacht und traumatisiert. Aber brauchen wir nicht eine solche Erwartung, dass es eine Vergeltung gibt für die schlimmsten Verbrechen und für die größten Grausamkeiten, die Menschen einander angetan haben? Als ich als junger Mensch das Buch von Hans Küng Ewiges Leben? Fragezeichen las, fand ich den Gedanken einleuchtend. Wenn es keine Genugtuung gibt für all die Opfer, für die Ermordeten der Geschichte, wie könnte man dann an dem Glauben vom gerechten Gott festhalten? Verrät man dann die vielen Opfer nicht? Hätten dann nicht die Skrupellosen, die Tyrannen, die Schlechter der Geschichte letztlich Recht bekommen? Auch bei Paulus scheint die Vorstellung vom Richterstuhl Christi in diesem Sinne motivieren zu wollen, ein moralisch gutes Leben zu führen. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Dann bekommt jeder, was er verdient, je nachdem, ob er zu Lebzeiten Gutes oder Böses getan hat. Wir wissen sehr wohl, dass man in Ehrfurcht vor dem Herrn leben muss. Diese zeitliche Abfolge der Dramaturgie ist tief in die christliche DNA eingeschrieben. Wir kommen aus der Vergangenheit. Wir handeln jetzt in der Gegenwart. Und in der Zukunft müssen wir uns dafür verantworten, vor dem Thron Gottes, zusammen mit allen vor und nach uns. Darum ertönt immer wieder der Ruf zur Umkehr, zur Besserung. Heute ist der Volkstrauertag. Hat dieser Ruf zur Umkehr eine Chance? Hat er je eine Besserung bewirkt? Nie wieder Krieg, keine Wiederbewaffnung. So war es vielfach zu hören nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die schrecklichen Erfahrungen mit Millionen von Toten, mit mehr als 6 Millionen hingemordeter Juden und vieler anderer unschuldiger Menschen, mit dem entfesselten Grauen der Atombomben von Hiroshima und Nagasaki. Sie hatten zu einer tiefen Abscheu vor Krieg, vor Militär geführt. Nie wieder Krieg. Es reicht. Für immer. Wir wissen, was folgte. Es gab die Wiederbewaffnung mit der Bundeswehr als reiner Verteidigungsarmee. Doch seit dem Ausspruch von Bundesverteidigungsminister Peter Struck wurde die Sicherheit Deutschlands auch am Hindukusch verteidigt. Für 20 lange Jahre. Mit vielen Brunnen, die gebohrt wurden, mit Polizisten und Soldaten, die ausgebildet wurden von deutschen Sicherheitskräften. Aber auch mit einem beschämenden Ende im Sommer dieses Jahres, als alle westlichen Streitkräfte das Land verließen. Die vorrückenden Taliban nahmen das Land im Flug ein. Jahrzehntelange Mühen für ein freieres, für ein gerechteres Afghanistan wurden zunichte gemacht. Viele Menschen, die unseren Soldaten über Jahre geholfen hatten, wurden in Lebensgefahr zurückgelassen. Wir wissen nicht, wie viele dieser Menschen noch auf ihre Ausreise hoffen, wie viele schon getötet wurden. Die Schmach und das westliche Versagen klagen uns noch heute an, auch wenn die Medien den Blick abgewendet haben. Was heißt Volkstrauertag. Trauern wir? Ist dieser Tag ein Ritual, eine kurze Unterbrechung, bevor wir morgen zur gerade aktuellen Agenda zurückkehren? Vermutlich zu Corona. Lassen wir die Hinterbliebenen der gefallenen deutschen Soldaten mit ihrer Trauer und mit ihren Gefühlen von Ohnmacht und Vergeblichkeit allein. Trauern wir um die Opfer in Afghanistan und in anderen Ländern, die in diesen fortdauernden Konflikten ihr Leben verlieren. Unsere Erinnerung ist schwach. Unser Bewusstsein ist begrenzt. 3 bis 4 Generationen. So weit reicht unser Vermögen nach dem 2. Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Ein realistisches Bild unserer menschlichen Fähigkeiten. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, nie wieder Antisemitismus. Im Jahr 2021 klingen diese Worte weltfremd und vielfach widerlegt. Die Zahl der antisemitischen Angriffe hat gerade einen neuen Höchststand erreicht. Lange Zeit haben es nur wenige realisiert, wie dieser Irrsinn nie weg war und wie er wieder zunimmt. Viele wollen es noch immer nicht wahrhaben. Wir erleben die Zeit wie einen langsamen, zähen Fluss. Kleine Veränderungen nehmen wir darin kaum wahr. Wir gewöhnen uns an sie. Der Kriegsfilm 1917 von Sam Mendes aus dem letzten Jahr führt eine solche zeitlich graduelle Bewegung eindrücklich vor Augen. Der Film wirkt wie eine einzige Einstellung in Echtzeit. Am Anfang sieht man 2 Soldaten auf einer grünen Wiese zwischen Blumen dösen. Sie setzen sich auf einen Befehl hin in Bewegung. Die Kamera folgt ihnen Schritt für Schritt. Man sieht andere Soldaten auf der Wiese, Feldküchen, Zelte. Unmerklich erscheinen Sandsäcke. Schließlich laufen sie in Schützengräben. Die Umgebung wird schmutziger, kaputter, zerbombter. Die Kamera folgt ihnen immer weiter, tief in Feindeslinien hinein, den ganzen Film über, bis zumindest einer von ihnen das Ziel ihres Einsatzes erreicht. Sie sollen den Befehl zum Abbruch eines englischen Angriffes überbringen. Die angreifenden Soldaten würden mit dem Angriff in eine perfide Falle der Deutschen laufen und sterben. Der Angriff wird abgebrochen. Die Soldaten sind gerettet. Der befehlende Colonel sagt anschließend: "Ich hatte gehofft, heute wird ein guter Tag. Hoffnung ist ein gefährlich Ding. Das war's für heute." Und nächste Woche kommt ein anderer Befehl: Angriff im Morgengrauen. Es gibt nur einen Weg, das zu beenden: Kämpfen bis zum letzten Mann. Diese Worte zeigen die ganze Trostlosigkeit, die vergeblichen Bemühungen, das sinnlose Töten zu beenden. Darum kann man nur trauern. Man könnte schier verzweifeln, weil sich die Vergeblichkeit und die grausame Logik immer wiederholen. Sie zerstört, was Menschen mühsam aufbauen an Kultur, an Gemeinschaft, an Leben. Der Apostel Paulus beschreibt das menschliche Leben mit einem nüchternen Bild in 2. Korinther 5. Unser Zelt hier auf der Erde wird abgebrochen werden, und dann bekommen wir von Gott eine neue Bleibe, ein Haus im Himmel, das für immer bleibt und nicht von Menschenhand gemacht ist. Verletzlich, verwundbar, vergänglich, so leicht und beweglich wie ein Zelt ist unser Leben. Paulus fährt fort: Solange wir noch in dem alten Zelt leben, stöhnen wir wie unter einer schweren Last. Wir würden diese Hülle am liebsten gar nicht ausziehen, sondern die neue einfach darüber ziehen. Dann ginge das, was an uns vergänglich ist, im neuen Leben auf. An anderer Stelle im 2. Korintherbrief beschreibt der Apostel einmal ein körperliches Leiden, das ihn plagt. Er nennt es seinen Stachel im Fleisch. Paulus begreift es als ein Mittel, das ihn vor Überheblichkeit schützt und ihn ständig daran erinnert, wie sehr er von der Gnade Gottes lebt. Eigentlich ist es mit dem Bild vom Zelt ganz ähnlich. Mitten in der Trostlosigkeit und in den Dunkelheiten der Welt hat Gott uns seinen Geist geschenkt, als eine Art Vorschuss auf die himmlische Bleibe. Die positive Energie dieses Geistes ist wie ein Stachel im Fleisch, wie ein hell leuchtender Stern, dessen Spitze uns immer wieder piekt. Er ermuntert uns, nicht die Hoffnung fallen zu lassen, es immer wieder zu versuchen, an der Vision von Frieden und Versöhnung festzuhalten und selbst dafür einzutreten. Wir sind wie Bürger zweier Welten. Wir gehören zur neuen Schöpfung, zum lebensschaffenden Bereich Gottes. Und wir leben in dieser Welt, in der wir immer wieder unter ihrer Friedlosigkeit leiden. Wir tragen selbst so viel unerfüllte Sehnsucht nach Frieden in uns, können ihn aber oft nicht leben und finden. Uns treibt die Liebe Christi, schreibt Paulus. Wir sind nämlich zu der Überzeugung gelangt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind damit zugleich alle gestorben. Christus ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht länger nur für sich selbst leben. Diese Liebe Christi befähigt uns, wirklich hinzuschauen und die Welt nüchtern wahrzunehmen. Sie ist kein idealer Ort und sie wird es auch nicht werden. Es gibt viel Grund zum Trauern und zum Klagen. Die Liebe Christi bewahrt uns den klaren Blick. Sie lässt uns genau hinsehen, wo uns mit blumiger Sprache der Verstand vernebelt werden soll. Man spricht heute möglichst nicht von Krieg. Man redet von Engagement, von einer Aktion. Es gibt Luftschläge, als wenn man nur die Luft etwas verquielt. Und Einsätze sind nach Möglichkeit immer humanitär, auch wenn die Folgen für die Betroffenen schrecklich inhuman sind. Denn all das ist jetzt schon offenbar. Es ist schon offenbar vor dem Richterstuhl Christi, was von uns Menschen verursacht wird an Gutem und an Bösem. Nicht irgendwann am Ende der Zeiten, sondern jetzt. Auf dem Richterstuhl sitzt niemand anderer als Christus, der selbst in dieser Welt unschuldig gequält, gefoltert, ermordet worden ist. Christus selbst hat die Verurteilung getragen. Er ist als der eine für alle gestorben und hat das Urteil für alle vorweggenommen. Der Richter selbst hat es getragen und damit alle Zeiten dieser Welt in ein neues Licht gestellt. In den Worten des Paulus: Gott hat Christus, der keine Sünde kannte, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Denn durch Christus sollen wir vor Gott als gerecht dastehen. So sind wir schon jetzt offenbar vor dem Richterstuhl Christi, als Versöhnte, als Menschen, die erkennen, was die verschiedenen Zeiten umgreift und fokussiert. Der Frieden und die Versöhnung, die allein von Gott kommen. Sie erfüllen uns jetzt und setzen uns in Bewegung. Wir sind wie Zeltende in diesem Leben, schwankend, ohne Gewicht, ständig bedroht. Der Wind zerrt an den Stangen, der Regen prasselt auf die dünnen Planen. Wir werden in aller Traurigkeit und in allem Schrecken immer wieder Gott anrufen und um Kraft und um Hoffnung bitten müssen. Löse mich, sieh mich an, halte mich. Amen.